herzlich willkommen zu Ausgabe 169 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute spreche ich mit Moritz. Hallo Moritz.
Einen guten Abend.
Einen schönen guten Abend nach Berlin. Hallo Tim.
Ja, einen schönen guten Abend zurück.
Und einen schönen guten Abend an Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen und ich nehme den Ball gleich mal auf, weil wir ja gestern Abend sehr bestürzende Nachrichten bekommen haben. Georg Koch, der in den 90er Jahren das Gesicht der Fortuna geprägt hat als Torwart, hat über die Medien gestern Abend, oder gestern lief es über die Medien, gesagt, dass er unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist. Und wir wollen da jetzt eigentlich noch nicht viel mehr zu sagen, außer natürlich, dass auch wir uns aus dem Exil-Podcast den Wünschen für Georg Koch anschließen, dass er die Zeit, die er noch hier hat, so gestalten kann, wie er sich das wünscht, zusammen mit seinen Freunden und seiner Familie. Und wir sind in Gedanken bei ihm und den von ihm direkt unmittelbaren Angehörigen und hoffen, und dass das eben die nächste Zeit, die er noch hat, so wird, wie er sich das vorstellt. Und vielleicht eben auch mit einem Besuch bei Fortuna Düsseldorf. Er hat sich ja da geäußert, dass er gerne noch mal ein Spiel von jedem Verein sehen möchte, für den er gespielt hat. Und da drücken wir die Daumen, dass ihm das gelingt. Kein guter Übergang, da gibt es keinen guten Übergang. Jetzt geht es wieder zurück ins Podcast-Alltagsgeschäft.
Ja, und da gab es unter der Woche auf jeden Fall auch gute Nachrichten. Die Frauenmannschaft der Fortuna ist überlegenst aufgestiegen mit über 200 geschossenen Toren und ich glaube nur einem kassierten Gegentor.
Ja, so sieht es aus. Ja, das ist ja etwas, was eigentlich nur eine Frage der Zeit war. Wenn man das so mit einem halben Auge verfolgt hat, waren das ja immer ganz klare Spiele. Und das ist ein Teil eines längeren Wegs wahrscheinlich durch die Ligen. Und wir werden dann im nächsten Jahr sehen, wie es eine Liga höher klappt. Und einen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle zu diesem Aufstieg, der mehr als souverän und mehr als verdient dann war. Schlussendlich.
Ich glaube, ich bin gespannt, ab wann es interessanter wird, herausfordernder. Also es gibt ja so ein paar Projekte von Bundesliga-Vereinen, die vor allem über die Männervereine Bekanntheit bekommen haben, die jetzt quasi in der Kreisliga angefangen haben und die alle relativ souverän durch diese Kreisliga durchmarschiert sind. Und ich frage mich ja, ab wann wird es interessant? Wo dann der Verein auch sich committen muss, eventuell finanzieller Art mehr Ressourcen reinzustecken. Ja, da wird es dann, glaube ich, spannend.
Ja. Der zweite Verein hat auf jeden Fall etwas unter 100, also der zweitplatzierte Verein hat etwas unter 100 Tore geschossen bisher. Also mal sehen, ob diese 100-Tore-Unterschied dann nächste Saison vielleicht nur noch bei 50 liegen oder so.
Ja, man wird ja auch sehen, ob man dann halt auf einem Level höher das mit demselben Kader angeht oder ob man da auch schon wieder Sachen dann verändert. Und ich glaube, dass das noch ein paar Jahre dauern wird, bis wir an die Grenze kommen, dann, die Jan eben beschrieben hat, wo es interessant wird, ja.
Ja, es scheint ja auf jeden Fall zu sein, dass der derzeitige Kader auf jeden Fall auch für etwas Höheres berufen sein könnte, wenn man sich so anschaut, wie das Torverhältnis
ist. Durchaus. Also,
dann muss man bestimmt nicht allzu viel verändern. Und das ist ja eigentlich eine sehr schöne Nachricht.
Dann können wir gleich mit den schönen Nachrichten weitermachen und direkt zu den ersten Herren gucken. Oder gibt es noch etwas anderes?
Nein, weil es muss ja nicht der einzige Aufstieg in diesem Jahr bleiben.
Ja, am Sonntagabend muss man sagen, ist natürlich die Wien Wiesbaden-Euphorie, die man seit Freitagabend verfolgt hat, ein bisschen gedämpfter. Die Hoffnung hatte man ja auch noch, dass es etwas knapper werden könnte, wenn der Spieltag vorbei ist. Ja, es wurde auch, es wurde,
also, Punkte, ne,
ja. Kiel musste sich schon strecken, aber es ist jetzt nicht so knapp, wie es hätte sein können. Oder wie wir uns alles es gewünscht hätten. In unseren WN Wiesbaden-Trikots, mit denen wir die letzten zwei Nächte verbracht haben.
Das jetzt wieder auf dem Müll liegt.
Genau. nur um es mal klar zu machen.
Ja. Scheiße, Alter. Noch nie so enttäuscht worden von einem Verein.
Es gibt vielleicht einen Verein, von dem ich in meinem Leben schon häufiger enttäuscht wurde. Und über den können wir dann eigentlich jetzt auch direkt sprechen. Die Fortuna hat mich und uns alle am vergangenen Freitagabend nicht enttäuscht, sondern die Pflichtaufgabe gegen den mehr oder weniger ohne besonders gute Form angereisten ersten FC Nürnberg. Ja, diese Pflichtaufgabe erfüllt und ja, mit 3:1 gewonnen. Hatte das ja den großen Vorteil, dass man auf eine ziemlich eingespielte Elf zurückgreifen konnte. Nur Felix Klaus auf dem rechten Flügel musste ersetzt werden. Und ja, letztendlich hat man sich dafür entschieden, wie wir es, glaube ich, auch schon so ein bisschen geahnt und vorgeschlagen hatten letzte Woche, mal nicht über die Option mit Julian Jemetz auf dem rechten offensiven Flügel zu gehen, sondern Schinter Appelkamp trotz seiner starken Form von der Zehnerposition eben auf die rechte Seite zu ziehen und ja, damit dann Marcel Sobotka endlich mal wieder zu einem Startelf-Einsatz zu verhelfen. Und das hat ja dann letztendlich auch ganz, ganz gut funktioniert, auch wenn es, ich weiß nicht, wie es euch ging, es wirklich interessant war, darauf zu achten, wie halt die Rolle von Appelkamp war, was da letztendlich mit dem rechten Flügel passiert ist, was da mit dem Zentrum passiert ist. Also für mich war das ganz, ganz klar die Storyline, die es halt irgendwie in der ersten Halbzeit zu beobachten gab.
Auf jeden Fall. Ich suche gerade meine Notizen, weil ich da beschäftigt bin, das WN Wiesbaden-Trikot nochmal aus dem Müll rauszuziehen, weil ich gerade gesehen habe, dass die am letzten Spieltag noch gegen St. Pauli spielen. Ich streife es mir kurz über, die alte Bananenschale muss weg. Aber ja, das ist natürlich richtig, dass Schinter Appelkamp und Marcel Sobotka beides die Personalien waren, die es irgendwie zu beobachten galt. Und in dieser ersten Halbzeit hat ja, wenn man den großen Bogen schlagen möchte, dieses Mittelfeld eine herausragende Leistung gebracht. Es war einfach wunderschön, allen beim Fußballgucken zuzusehen, insbesondere auch Schinter Appelkamp. Aber ich will da eigentlich gar keinen herausheben. Wir werden es gleich machen, und zwar mit Aoi Tanaka. Aber ja, es war interessant, ja. weil ich finde, das hat ja auch Thion dann in der Pressekonferenz auf den Punkt gebracht. Man hat Appelkamp natürlich nicht auf dem Flügel verbuddelt, ja. Wie man das erwarten konnte, sondern nutzt ihn, um Mittelfelddruck auszuüben auf die Zentrale der Nürnberger.
Ja, und letztendlich hat sich das dann auch genauso dargestellt, wie man es halt fast erwarten konnte. Also Appelkamp immer mit dem starken Zug ins Zentrum. Zimmermann war häufig relativ alleine auf dem rechten Flügel, hat da auch teilweise mal ziemlich gemeckert mit Appelkamp, aber es war wohl, glaube ich, schon auch durchaus so intendiert, dass es halt so passieren sollte. Aber der hatte da durchaus einiges zu tun. Oberdorf hat das eben auch sehr, sehr gut gemacht, ist auch halt immer wieder aufgerückt, hat das ein bisschen aufgefangen und ja, das Mittelfeld hat dann eben auch dann ein bisschen darauf geachtet, dass man so ein bisschen den linken offensiven Halbraum der Nürnberger irgendwie dann damit noch geschlossen hat und abdecken konnte. Und das hat dann letztendlich eigentlich relativ gut funktioniert, auch wenn ich durchaus fand, dass die Nürnberger in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit schon irgendwie auch ihre Chancen und vor allen Dingen, sagen wir mal, ihre Situationen hatten und auch, wenn sie den Ball hatten, eben auch ziemlich weit nach vorne gerückt sind. Also die standen wirklich teilweise mit 8 Feldspielern 30 Meter vom Tor der Fortuna und hatten wirklich nur noch ihre beiden Innenverteidiger als Absicherung, die aber auch in der Fortuna-Hälfte standen. Also so offensiv hatte ich die Nürnberger eigentlich nicht erwartet, hat mich wirklich beeindruckt und das konnte einem vielleicht auch so einen kleinen Eindruck geben, warum man lange Zeiten in dieser Saison so hoch von Christian Fjell als Trainer der Nürnberger gesprochen hat mit dem Offensivfußball, den er da hat spielen lassen. Aber ja, man konnte halt eben diese Schlaglichter darauf so ein bisschen sehen am Anfang, ab und zu zwischen den Ballstaffetten der Fortuna. Aber danach war eigentlich sehr, sehr wenig davon zu sehen. Und auch wenn die Fortuna schon in dieser Zeit halt überlegen war und die besseren Chancen hatte, so war das dann ja spätestens irgendwie ab der 20. Minute wirklich eine drückende Überlegenheit, die Fortuna da ausgestrahlt hat.
Ja, also bis auf diesen einen Schuss von Schleimer in der 20. Minute kommt ja aus diesem hohen Stehen und relativ offensiven Ansatz der Nürnberger auch nicht so viel raus. Also ich finde zwar, dass es war auch überraschend, aber ich meine, auf der anderen Seite hat man auch in diesen ersten 20 Minuten dann gesehen, warum Nürnberg so ewig lange nicht mehr ins Tor getroffen hatte. So, also ich habe mir da jetzt nicht irgendwelche Sorgen gemacht, sondern oftmals hat ja Fortuna auch in letzter Zeit erstmal ein bisschen defensiver angefangen und den Gegner kommen lassen, um dann irgendwann zur Mitte der ersten Halbzeit das Ganze zu drehen. Und im Prinzip ist es doch genauso jetzt passiert, wie wir das jetzt schon öfters gesehen haben.
Also mich hat es ja mit einer infantil kindlichen Freude erfüllt, dass die Nürnberger einen Spieler haben, der Schleimer heißt. Also es hat mich immer, also ich habe ihn jedes Mal gesehen und es hat ein bisschen gekichert. Das möchte ich hier doch mal erwähnen. Ich finde aber halt, was Lou zum Beispiel jetzt gesagt hat und auch was du, Tim, noch aufgenommen hast, die Nürnberger kommen halt immer dann in Situationen, wenn Fortuna irgendwie einen Fehler macht. Ja, und dann, so kann man natürlich auch Spiele verlieren, wenn man halt Fehler macht. Aber ich fand dieses, ja, ach, Nürnberg hat das ja ganz gut gemacht. Das hat ja auch der Sky-Kommentator immer wieder hervorgehoben, stückweise. Fand ich halt deswegen nicht so überzeugend. Und die Fortuna war einfach von Anfang an präsent, haben eben das Kurzpassspiel aufgezogen, haben über die Mitte gespielt, wollten dann nach raus verlagern und die Flanken kamen dann auch ganz gut an von Zimbo zum Beispiel, waren nicht schlecht und da lauerte dann ja ein Vincent Vermey, der wieder in Form ist, ja, so viel kann man jetzt schon mal sagen, on fire der Mann. Und also das Einzige ist, dass das also über die gesamten 45 Minuten, dass es so lange gedauert hat, bis es 2-0 stand und aber ansonsten.
Ja, also schon in der 15. Minute, bevor eigentlich Nürnberg das erste Mal abschließt, hat ja Cello da schon die Chance, sich quasi das Startelf-Comeback in rosaroten Farben zu malen, wo Zimbo ihn frei im Strafraum findet und Vermey wird immer wieder gesucht und in der 21. Minute dann auch perfekt steil geschickt. Geht dann um den Torwart herum, bringt den Ball auf den Kasten und ja, da ist dann nichts mehr zu retten, so sehr es der Nürnberger Verteidiger auch probiert und sich dabei sogar noch verletzt. Ja. Ja, es ist.
Ja, und was ja vor allem so stark ist, also klar, wie Jan gerade schon sagte, es gibt schon dann auch Flanken
Ja.
über Zimbo und wie Lou auch richtig meinte, Zimbo war zeitweise angepisst auf Schinter, weil er eben nicht die Außenbahn angeboten hat. Aber es wurde ja auch schon sehr, sehr viel durch dieses Zentrum gespielt und was,
Ja.
glaube ich, ein ganz, ganz großer Faktor war. Also natürlich ist Tanaka natürlich immer wieder auch zwischen die Kette gegangen und also zwischen die Innenverteidiger im Aufbau. Aber was glaube ich hatte so das Gefühl, Engelhardt und Cello sind so mehr auf einer Linie und Tanaka ist quasi vertikal zwischen den beiden, egal ob vor oder hinter ihnen. Und dann gibt es eben noch Schinter, der auch in die Mitte zieht und Ciolis, der auch in die Mitte zieht. Das heißt, ich finde, man hat einfach das Zentrum sehr, sehr stark gespielt. Und was, glaube ich, ein ganz großer Faktor war dann auch, dass eben dieses Mittelfeld die ganze Zeit durchgewechselt ist.
Ja,
Ne, du hattest die
ganz genau.
Position, du hast die Position immer wieder gewechselt. Es wurde immer wieder durchgereicht, wer jetzt gerade die Rechtsverteidigung mit absichert und wer dann im Zentrum mit drauf geht oder mit diesen kleinen Passstaffetten, in diesen kleinen Dreiecksituationen da die Nürnberger schwindlig spielt. Und ich glaube, da, also ich hatte das Gefühl, dass Nürnberg da auch ganz, ganz viel Orientierung einfach verloren hat, dadurch, wie flexibel die Spieler der Fortuna die einzelnen Positionen jeweils durchgewechselt haben.
Ich möchte das Wort orientieren mal eben aufnehmen. Also ich finde das auch bemerkenswert bei so einem Mittelfeld, was in dieser Konstellation noch nicht zusammengespielt hat, dass man bei diesen Positionsrochaden halt selber die Orientierung nicht verliert und halt immer eine gute Raumaufteilung hat. Das ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Also das war schon stark, das Mittelfeld.
Ja, das stimmt. Also man kann natürlich da sagen, das ist vielleicht auch vom Trainer gut eingespielt. Aber wir kennen diese Spieler ja auch. Ja, das halt ein, Sobotka oder ein Tanaka, dass die halt sehen, wo sie sein müssen im Raum. Das macht sie ja so stark. Gerade Marcel Sobotka ist ja so einer, der immer Räume zugelaufen hat seit Zeit seines Karriere, seit seiner Karriere. Und wahrscheinlich hat man das auch gut trainiert und ne, gut vorbereitet. Aber das Spielermaterial, wie man da ja schon so sagt, ist natürlich auch perfekt dafür sowas geeignet, weil sie ja diese Aufmerksamkeit quasi von Natur aus sozialisationsmäßig schon mitgebracht haben. Und deswegen kann, glaube ich, auch ein Marcel Sobotka sich so schnell da einfügen und kann dem Spiel so eine Prägung mitgeben. Auch dieses, das spielt da rein, dieses vertikale Denken, das alle hatten. Ne? Also Tanaka ja, kennen wir ja, ne? Seit seinen ersten Stunden bei der Fortuna hat er das ja immer wieder gezeigt, wie er das kann. Aber bei Sobotka fand ich das auch in der ersten Halbzeit total überragend zu sehen. Der hat den Ball und denkt sofort nach vorne. Und das bringt Nürnberg in arge Bedrängnis. Und das ist einfach auch schön anzugucken. Das ist ja schöner, attraktiver Fußball. Also, wann hat man das letzte Mal bei der Fortuna? Ehrlicherweise kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass man so ein spielstarkes Mittelfeld hatte. Natürlich hat Nürnberg da auch irgendwie nicht den Gegenmoment bringen können, hat das spielerisch irgendwie nicht mithalten können oder auch zerstörerisch nicht irgendwie was leisten können, was man hätte leisten müssen im Moment. Aber das war wirklich unglaublich gut anzugucken.
Auch in der aber Defensive. Aber es ist nicht trotzdem so, dass man trotz der schönen Passkombinationen und Stafetten, die man da teilweise gesehen hat, bis auf diese Einschusschance, wo sich Hübner dann irgendwie verletzt und dann noch so kleinere Dinger bis zum 1-0, ja, also ich gar nicht so viel direkte Einschusschancen hat und man dann irgendwie nach einer halben Stunde auch denkt, ja, nur schön allein, weiß ich nicht.
Aber du hast ja so Sobotka-Ding noch vorher.
Du hast diese beiden Riesenchancen für 20. Das eine ist aber schon erst nach der Führung, ne? nach Ecke.
Ja,
Wo man halt die beide Male diese gleiche Eckenvariante schießt und gerade das erste Mal ist halt eine Riesenchance, aber das ist halt eben auch nicht rausgespielt. Also ich finde auch, dass es da vielleicht gar nicht so schlecht ist, irgendwie auf so einen Mittelweg zu schauen, weil es sieht halt viel gut aus, aber man hat irgendwie außer diesen einen Drehschuss da von Zollis und eben diese Vermeil-Chance dann später herausgespielte Chancen eigentlich
so Wodka.
Und das Cello-Ding. Klar, man hat diese Sachen, aber ich finde aber auch nicht, dass das jetzt krass herausgestochen hat im Gegensatz zu anderen Spielen. Es lag, glaube ich, dann schon auch viel daran, dass es halt so aussah, dass Nürnberg halt die Mannschaft ist, die sie halt eben gerade sind. So, ne? Also sie sind ja auch wirklich nicht umsonst mit diesem Gepäck hier angereist, das sie halt eben aus den letzten Spielen schon mitgebracht haben. Und gerade wenn es dann irgendwie auf allerengstem Raum halt irgendwie mal eng wurde, dann könnte man halt, finde ich, schon auch oft sehen, dass dann eben auch Cello mal limitiert ist, dass dann halt ein Vincent Vermeil halt eben auch im allerengsten Raum halt nicht der Stürmer ist, der am allerbesten zu passt. So. Und trotzdem stimme ich euch da natürlich zu, war es teilweise wirklich sehr, sehr schön anzuschauen und vor allen Dingen halt eben diese Spielintelligenz dieser vier Mittelfeldspieler halt irgendwie war so unglaublich fantastisch anzuschauen, dass man halt irgendwie fast vergessen konnte, dass halt Zolles noch dazu mit seiner individuellen Klasse auf dem Platz steht. Und auch einfach, ich glaube schon, dass man irgendwie davon ausgehen kann, dass wir, auch wenn das bestimmt unter der Woche trainiert wurde, dass das einfach einen sehr, sehr großen Teil einfach sehr viel Vertrauen ist, das da vom Trainerteam eben vor allen Dingen den Spielern hier Appelkamp, Tanaka, Sobotka, Engelhardt halt irgendwie mitgegeben wird, wo einfach gesagt wird, Leute, ihr macht euer Ding, ihr wisst, wann ihr welche Räume besetzen müsst, ihr wisst, wann ihr welche Räume zulaufen müsst, wenn jemand seine Position verlässt, wenn jemand seine Position aufgibt, ihr regelt es unter euch, ihr seht, was ihr machen muss, hier ist der Ball, go. So, und das hat
ja,
eben
aber es ist ja,
sehr, sehr gut funktioniert, ja. Auch wenn es dann eigentlich witzig ist, dass dann ja letztendlich beide Tore in der ersten Halbzeit eben nicht daraus entstehen, dass man sich halt irgendwie mal schön durchspielt, sondern eben durch Gegenpressing-Situationen.
Ich finde, das ist fast schon ein sehr hohes Anspruchsdenken, das hier formuliert wird an den Output, den man von so einem Mittelfeldspiel erwartet. Ich finde halt, wenn man sieht, dass das Mittelfeld halt eben Chancen kreieren kann, vielleicht nicht im 5-Minuten-Takt, aber im 7,5- bis 10-Minuten-Takt und zwar auch hochkarätige Chancen, und man ist noch in der ersten 30 Minuten des Spiels, dann kann man doch davon ausgehen, dass da der Plan, den die Mannschaft hat, da umgesetzt wird und das auch eher zu einem 1-0 für die eigene Mannschaft führen wird, als zu einem 1-0 für den Gegner.
Also, ich will dem auch überhaupt nicht widersprechen. Ich will nur das ein bisschen relativieren, diese hohen Töne, weil wir haben super Mittelfeldspiel mit unserem Dreier-Mittelfeld im Gegensatz zu dem Vierer-Mittelfeld jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten zuhauf schon gesehen. Und ich finde nicht, dass dieses Spiel jetzt nochmal besonders einen drauflegt.
Nee, aber ich finde es, wir haben jetzt über die offensiven Sachen gesprochen, aber auch defensiv fand ich das halt einfach ziemlich überragend. Wie oft hat Ao Tanaka, das stimmt, das haben wir auch schon vorher gesehen, hat einfach seinen Körper reingestellt und den Ball angeholt. Ich fand das halt ein sehr harmonisches, schönes Mittelfeldspiel in der ersten Halbzeit. Und ja, natürlich sind wir hier verwöhnt, weil wir eben auf dem hohen Niveau schon mehrere Spiele sehen durften.
Ja.
Aber Lou hat ja auch recht, dann die Tore, wie sie dann fallen, kommen aus erzwungenen Fehlern der Nürnberger, bei denen beide Male das Lamentieren und wir sind gefoult worden dann zum Glück nicht zieht. Aber Marcel Sobotka macht eben das, was ein Sobotka macht. Er erobert den Ball, spielt
aber
dann
auf den May. Aber dann, Jan, dann spielt er ja einen Pass.
Ja.
Also, ne, da ist ja auch schon nochmal eine Steigerung oder weiß ich nicht, so viele so Steckpässe von Cello Sobotka habe ich auch noch nicht gesehen. Also die Aktion davor total und dass er dann mit Ball dann auch wieder Meter macht, wie du vorhin auch schon gesagt hast, das ist einfach mega, weil er den Raum sieht und sofort da reingeht. Aber diesen feinen Pass ist ja dann schon auch nochmal
ein kleines
Special.
Mit so einem Timing, dass man halt denkt, man kennt halt auch von Marcel Sobotka, dass er dann vielleicht ein klein bisschen zu lange wartet und dann ist schon eine Abseitssituation und das war ja der perfekte Moment, um
Es war quasi ein Schinter-Appelkamp-Pass.
Ja.
Ja, aber das Tanaka hätte den gelobt, aber Schinter hätte den flach gespielt.
Das ist das Gute, dass Marcel Sobotka jahrelang mit schnellen Stürmern gespielt hat, die dann im Abseits waren, als er den Pass gespielt hat. Mit Vincent Vermeil passiert ihm das nicht. Und das harmoniert einfach ganz gut mit den beiden.
Und die haben dasselbe Tempo.
Das ja, ist, genau.
Absolut.
Ja.
Ja.
Steht es halt 1-0 und dann ist halt eben dieses. Ja, gut, dann kommt das 2-0 dann auch. Und das 2-0 ist ja in so einer Phase, wo man sich denkt: Boah, Nürnberg battelt um dieses 2-0, tut ihnen doch einfach den Gefallen. Ja, und dann braucht es halt eine relativ lange Zeit und wieder eben nicht aus einer spielerischen Situation, sondern Tim Oberdorf sieht natürlich die Gelegenheit kommen, seinen 25 Meter, 30 Meter Kopfballassist an den Mann zu bringen. Und Nürnberg verteidigt das dann entsprechend schlecht. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass Hübner zu dem Zeitpunkt ja ausgewechselt worden ist. Wir hatten das ja schon erwähnt, die schwere Kopfverletzung, weil er mit dem Kopf gegen den Pfosten geprallt ist. Aber Vermeil, der braucht auch nicht mehr so viel. Ne? Der ist halt dann da im 16er, fühlt er sich wieder zu Hause und macht das Tor dann schön.
Und macht es halt auch schön vorher, ne? Also ich finde, es ist irgendwie ein Tor, das irgendwie Vincent Vermeil irgendwie ganz gut einfängt irgendwie, ne? Also der gewinnt halt dieses Duell gar nicht, sondern stellt halt irgendwie den Körper nur so ein bisschen rein und hat dann das Glück, dass sein Gegenspieler das halt so ein bisschen annimmt und ja halt eben diesen Fehler macht und nimmt dann halt eben auch nicht den Vollspann Abschluss, sondern lässt den halt irgendwie da nur so ein bisschen drüber rutschen. Also ich glaube, er will den schon so, aber ne, das sind ja irgendwie fast eigentlich immer, wenn May so ein Tor macht, das ist nie so richtig mit so einer krassen Stürmerautorität, dass der mal einen in den Winkel schweißt, sondern das sieht immer so ein bisschen, immer so halb zufällig aus, aber die Bälle sind halt am Ende drin so und das ist halt irgendwie das, was zählt und ich fand es wirklich auch sehr, sehr angenehm. Also dann nach dem ersten Tor sowieso Vermeil zu sehen, aber besonders nach dem zweiten, weil man, ich finde, jetzt nach diesem zweiten Tor das erste Mal seit vielen Wochen sehen konnte, dass sich die Gesichtszüge und vor allen Dingen die Kieferknochen von Vincent Vermeil mal wieder so ein bisschen entspannt haben. Dass der mal wieder so aus so einer tiefen Freude halt irgendwie mal wieder lächeln konnte. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Asset, das wir für die nächsten 2 bis 4 Spiele dann irgendwie noch haben. Du
Ja, ich
meinst,
glaube.
Vincent Vermeil schläft mit Schiene, weil sonst in den letzten Wochen, sonst knirscht er zu
Der
sehr.
letzten
Jetzt
Woche
kann er die wieder
mit
haben die ihn
Sicherheit.
weglassen.
Mit
Ja.
Sicherheit.
Die
Ja, das ist
Schiene
Zahnfarbe besser.
gelegt. Ja, aber also ich fand es wirklich. Ja, also ich meine, letztlich, es waren jetzt Saisontor Nummer 11 und 12. Ihr könnt euch jetzt noch erinnern, welchen Saisonzeitpunkt wir hatten, als er sein 9. Tor gemacht hat. Dann war ja eine lange Zeit erstmal gar nichts. Und ich finde es gut, dass er jetzt irgendwie in der Crunch-Time der Saison, wo es noch so wichtig sein kann, dieses Selbstvertrauen tankt und vielleicht auch den einen oder anderen, den er zwischendrin hat liegen lassen, wieder machen wird. Weil kurz vor dem 1:0 erinnere ich mich noch an eine Situation in dem Spiel jetzt gegen Nürnberg. Da kommt eine Flanke und Vermeij bringt diese Flanke gar nicht Richtung Tor, sondern verlängert die Flanke irgendwie Richtung Seiten aus, wo der Ball hintrudelt. Und da habe ich auch gedacht, ey, Junge, jetzt fang nicht an nachzudenken. Und zum Glück hat er dann in der kommenden Viertelstunde 2 Tore gemacht, weil ich glaube, dass er manchmal wahrscheinlich ein bisschen zu viel sich einen Kopf gemacht hat. Und ich hoffe, dass jetzt vieles wieder von selbst läuft bei ihm, so wie während den ersten 9 Toren in der Hinrunde.
Ja, das große Problem ist, dass es ja 2 Torschützen gibt bei der Fortuna, auf die wir uns eigentlich so ein bisschen verlassen diese Saison. Und der eine scheint jetzt endlich irgendwie aus seiner einen Krise raus zu sein, wo er viel nachgedacht hat und viel länger nicht getroffen hat. Der andere, der ja noch viel, viel zuverlässiger getroffen hat, scheint gerade erst so richtig mit Vollgas ins Nachdenken reinzuschlittern, habe ich das Gefühl. Also Zolles war in dem Spiel, das konnte man jetzt irgendwie auch schon im Spiel davor so ein bisschen sehen. Also ich glaube, der scheint sich wirklich extrem darauf zu fokussieren, diese alberne und völlig unwichtige Torjägerkrone gewinnen zu wollen. Und gerade jetzt bei dem Spiel, also der hat einfach viel gehadert, hat auch oft irgendwie im Mittelfeld, wenn es gar nicht darum ging, dass er selber ein Tor erzielen konnte, immer mal wieder halt Sachen alleine versucht, wo es überhaupt nicht nötig war, halt irgendwie Leute auszudribbeln, weil es halt 2 oder 3 progressive Passoptionen gab, die viel, viel besser gewesen wären und ja, und dass der halt letztendlich alles verballert hat, also dann auch in der zweiten Halbzeit, in die es dann ja reingeht, ganz kurz bevor man völlig aus dem Nichts halt diesen Anschlusstreffer kassiert, 2 Minuten vorher hat Zoll es ja eine weitere Schusschance, den er halt auch wieder aus dem Strafraum hinaus halt nicht aufs Tor bekommt. Und man konnte halt wirklich sehen, dass es an ihm genagt hat. Und das ist wirklich ärgerlich, weil letztendlich ist es halt für uns, für die Fortuna halt völlig egal, ob er diese Torjägerkrone gewinnt und ob Zoll es halt Tore macht oder wie viele Tore er halt macht, der ist halt einfach generell super wichtig für die Mannschaft, aber dafür müsste er halt irgendwie auch wieder zu seinem Spiel finden. Und ich glaube, ja, es kommen jetzt halt irgendwie Gegner, wo es halt, glaube ich, nicht so einfach verziehen wird, wenn man halt 3, 4 Mal aus völlig offener Position halt solche Chancen vergibt.
Aber ich glaube,
Mit
da
sieben
würde ich
Abschlüssen.
widersprechen und sagen, ich glaube, da geht es gar nicht um diese Torjägerkrone, sondern die Erfahrung von Christoph Zollis in dieser Saison ist, dass er diese Mannschaft offensiv zum Teil halt auch getragen hat. Und dass er dann jetzt natürlich in einer Situation, wo es vor allem auf ihn auch, also wo es darauf ankommt, dass die Fortuna halt die Punkte holt, die er ja zum Teil mit individueller Klasse erreicht hat in gewissen Situationen in dieser Saison, dass er da halt sich besonders in der Pflicht sieht, eben diese Tore zu machen, die er ja, von denen er nicht davon ausgehen kann, dass die, also wenn man seine Erfahrung in dieser Gesamtsaison sich anguckt, dass die jemand anders macht, dann finde ich das schon nachvollziehbar. Und da geht es, glaube ich, nicht um Torjägerkanonen, sondern das ist einfach eine Angespanntheit und ein Druck, der einfach auch ein Stück weit auf ihn lastet und er muss sich vielleicht davon lösen und sehen, dass auch andere jetzt in die reinspringen und halt ein Vermey das Tor wieder macht, ein Appelkamp halt super ist, die Torschussvorlagen kreiert und keine Ahnung was und dass er sich ein bisschen entspannen kann, um seinen wichtigen Beitrag zu leisten.
Ich würde sagen, das ist eine Mischung, Jan. Also ich habe schon noch das Gefühl, dass er ein bisschen verbissener wirkt und nicht so frei. Was jetzt die Gründe genau sind, können wir nicht so richtig.
Ja, das glaube ich auch, dass er verbissener ist. Aber das liegt, genau. Dass der Druck in der Saisonphase natürlich auch entsprechend hoch ist.
Ja, aber mein Punkt wäre jetzt auch, das ist ja auch nach dem 2-0-Stand, also beim Stand von 2-0, danach auch durchaus weiterhin passiert. Also er hat am Ende 7 Abschlüsse und einer davon ist aufs Tor gegangen. Das kann er besser halt. So, und da ist definitiv irgendwas, was in ihm für etwas Druck sorgt. Hat er jetzt auch fast 3 Spiele nicht getroffen. Das ist natürlich nach so einer unfassbaren Torstreak macht man dann vielleicht auch auf sich selber mehr Druck. Also ich meine, wir haben es bei Vincent Vermey gesehen, mit ihrem Spiel, das er wieder nicht getroffen hatte, wurde er immer nörgeliger und angespannter und hat immer mehr Fehler gemacht. Deswegen umso schöner, dass er wieder zurück auf die Spur jetzt gefunden hat. Aber ja, also ich glaube, da macht man sich auch selber einfach sehr viel Druck. Und ob es jetzt wegen der Torjägerkanone ist oder ob es einfach ist, weil man seine eigenen Ziele nicht erreicht oder wie auch immer.
So. Ja. Ich meine, das gehört natürlich auch dazu, ne? Also es ist für ihn eine sehr kritische Saisonphase. Er weiß, dass wahrscheinlich jetzt gerade noch sehr viele Scouts sich ihn nochmal angucken werden. Ja, vielleicht auch persönlich, nicht nur auf Videotape. Es kann natürlich sein, dass das für seine Zukunft und auch seine finanzielle Zukunft nicht ganz unerheblich ist, was jetzt in den nächsten Wochen passiert. Das stimmt natürlich auch, ja. Will man nicht in Abrede stellen.
Apropos 3 Spiele nicht getroffen. Der erste FC Nürnberg hatte, glaube ich, deutlich länger in der Fremde nicht getroffen als 3 Spiele. Und in einer Phase, wo man eigentlich nicht damit rechnen konnte, verkürzt Nürnberg dann plötzlich per Standard. Ausgerechnet der Spieler, der beim 2-0 gegen Vincent Vermey im Zweikampf nicht sehr gut aussah, setzt sich jetzt gegen Vincent Vermey durch und legt den Ball unhaltbar für Flo neben den linken Pfosten. Und in den paar Minuten danach hatte ich schon den Eindruck, dass Nürnberg nochmal wachgeküsst war und dass man so kurz die Souveränität im Spiel verloren hat. Aber dann, das waren eigentlich auch nur so 5 Minuten, eigentlich ging es danach. Man hat dann auch 2-mal noch gewechselt und eigentlich habe ich mir danach nicht mehr viel für Nürnberg aufgeschrieben. Also kurz vor dem Doppelwechsel von Fortuna gibt es halt noch eine Ecke und da wird es nochmal gefährlich. Aber ansonsten hat man danach nach den 2 Wechseln ja auch relativ schnell das 3-1 gemacht und so richtig angebrannt ist dann doch nichts mehr.
Ja, also das Gefühl hatte ich auch, dass eigentlich diese zweite Ecke, die es dann halt irgendwie nach dem 2-1 nach Ecke halt irgendwie auch gab, dass das so ein bisschen so diese eine ganz, so dieses eine kurze Aufflammen der Nürnberger halt war, wo Fortuna wirklich noch ein bisschen gebraucht hat, um sich zu sortieren. Und ich hatte auch ein bisschen Sorge, dass das halt irgendwie ein bisschen bergab gehen könnte, weil man ja auch eigentlich sicher sein könnte bei diesem Doppelwechsel in der 59. Minute, dass das halt keine taktischen Wechsel waren, dass man da zu dieser Spielsituation halt Engelhardt und Zimmermann rausnimmt, hat wirklich eigentlich gar keinen Sinn gemacht. Hat sich dann ja,
dafür halt, standen ja schon ab der 45.
Ab der Halbzeit, quasi genau.
Einwechselbereit an der Seitenlinie.
Okay, also, dass man das im Fernsehen gesehen hat, also.
Ja.
Ja, weil die standen wirklich
seit der Halbzeit standen die da,
genau. Ja. Ja, und wie wir jetzt mittlerweile wissen, sind halt Engelhardt und Zimmermann anscheinend schon mit Muskelproblemen in die Halbzeit gekommen. Also wusste man, dass man da irgendwie reagieren muss. Von daher war das wirklich nochmal eine Phase, wo wir uns dann auch im Stadion, Moritz, echt ein bisschen Gedanken gemacht haben. Ne?
Aber ich fand dieses 2-1, es lag nicht in der Luft, aber die Fortuna hatte vorher schon so ein bisschen an Punch verloren. Ich finde es interessant, wie sich diese Unsicherheit auch gezeigt hat bei der Fortuna, nämlich indem sie ein bisschen ihre Vertikalität für ein paar Momente verloren hatten. Es gab so ein, zwei Situationen, wo quasi so der Pass einfach in die Spitze rein für einen Sobotka, aber auch für einen Tanaka offen war, ja, wo ein Appelkamp einfach stand, um den Ball entgegenzunehmen zu können oder ein anderer. Und dieser Pass wurde dann nicht gespielt, sondern wurde nochmal quer gespielt. Und in dem Moment, wo man das wieder abgelegt hat, diese Unsicherheit, ja, wo man halt dann auf den Sicherheitspass gegangen ist, statt diese Vertikalität aus der ersten Halbzeit mitzunehmen, da lief das wieder. Und da hatte man dann eben die Stabilität, ja, an der Hand. Ja.
Ja, ich würde sagen, man hat das mal nach der Pause vielleicht ein bisschen ruhiger angegangen, ja, um zu gucken und so, und hat dann eigentlich gemerkt, mit diesem Gegentreffer, der ja dann trotzdem nicht ein Resultat von einem unheimlich hohen Druck der Nürnberger war,
stimmt, ja,
sondern vor allem dann auch noch in eine Phase kam, wo dieser zwischenzeitliche etwas höhere Druck der Nürnberger ja schon wieder abgenommen hatte, dann passiert halt dieser Standard. Genau, und dann kommen diese Wechsel und man fängt sich aber relativ schnell wieder und fängt auch eigentlich wieder an, nach vorne zu spielen.
Genau, und das finde ich ja auch, wenn man sich diese Wechsel anguckt, ne, dann denkt man sich, ach, Gavuri, ob der da halt jetzt den, das mittragen kann, was jetzt kommen muss. Die Bedenken hat man ja. Ja, es liegt ja nicht nur an ihm, sondern auch, dass man Zimmermann rausnimmt und so. Und Gavuri war super. Ja, ja, also hat ein richtig, richtig herausragendes Spiel, ja, geleistet. Ja, das muss man nochmal hervorheben. Ganz wichtiger Bestandteil dieser zweiten Halbzeit.
Hat mich richtig für ihn gefreut irgendwie. Man denkt immer, wenn Gavuri reinkommt, also ich erwische mich dabei immer so, dass man sagt, ja gut, der ist jetzt dafür da, um irgendwie hinten dicht zu machen, aber er hat ja auch nach vorne richtig eine Flanke, eine richtig gute Flanke geschlagen. Es war zweimal sehr aussichtsreich in der Abschlussposition. Gut, macht den dann natürlich nicht, aber ist ja auch, also ist ja auch Außenverteidiger und ist halt jetzt nicht Emma Ioa, der jetzt deutlich mehr seine Expertise auch noch im Offensivspiel hat. Und das war ein richtig starkes Spiel von Gavuri.
Ja, lag, glaube ich, auch viel daran, dass er halt nicht den allerstärksten Gegenspieler hatte, ja, bei allem Respekt. Also Nürnberg hatte da ja auch, das kann man auch nochmal erwähnen, hatte ja unter anderem Usun auf die Bank gesetzt, was man halt, glaube ich, in der Hinserie wirklich häufiger mal gemacht hat, um halt da so einen jungen Kerl noch ein bisschen zu schützen. Und letztendlich war es jetzt, glaube ich, der erste Startelf-Einsatz, den Yannick Hoffmann von Nürnberg gehabt hat, den man dann zur Halbzeit auf die Rechtsverteidigerposition gezogen hat. Der war ursprünglich, glaube ich, im rechten Mittelfeld aufgestellt, um da vielleicht irgendwie auch noch als gelernter rechter Verteidiger ein bisschen mehr gegen Ioa und Zollis halt mehr Defensive zu haben. Aber das hat ja letztendlich auch nicht wirklich funktioniert, gerade weil Fortuna vor allem über rechts gekommen ist. Und dann gerade in der zweiten Halbzeit war dann ja auch Nürnberg gerade auf der Seite halt irgendwie häufig blank. Und also wenn ich überlege, wie häufig Nicola Gavuri da einfach 30 Meter Platz hatte zu allen Seiten irgendwie, ja, und dadurch eben auch irgendwie viel diese Flanken schlagen konnte, in diese Abstoßposition im linken Strafraum halt gekommen ist, das war schon bemerkenswert zu sehen, ja.
Und der zweite eingewechselte Spieler ist auch ein guter Griff, denn Isaac Johannesson zeigt sich verantwortlich für das vorentscheidende 3:1, nachdem sich da die Fortuna relativ unbedrängt vor dem 16er der Nürnberger den Ball hin und her schieben kann. Zieht er ab, ist noch ein bisschen verdeckter Schuss, aber den kann der Torhüter des ersten FC Nürnberg, der lustigerweise ja auch Klaus hieß, also ganz ohne Klaus sind wir nicht ausgekommen an diesem Abend. Den kann er auch haben, oder?
Ja.
Ja, ja, würde ich auch sagen. Sachen dazu. Ich finde die Situation vorher ist ziemlich funny, weil eigentlich steht Johannesson ja in derselben Abschlussposition schon wenige Sekunden vorher, ja, hat den Ball aber auf seinem schwachen rechten Fuß, legt den nochmal rüber, bekommt den dann so, dass er sich den auf den linken legen kann und zieht dann ab. Und das war einfach so schön zu sehen, weil er irgendwie meint man von auch von weit drüben sehen zu können, dass er sich gerade überlegt, ziehe ich jetzt ab, nee, lieber mit rechts jetzt nicht, lege ich nochmal rüber, ah, jetzt habe ich ihn auf dem linken, jetzt kann ich. Und dann gibt es ja noch diese vermeintliche, mögliche Abseitsposition von Zjolislu. Was sagst du denn nach Anschauen der TV-Bilder dazu?
Da bleibe ich ganz ehrlich genau bei dem Eindruck, den ich im
Abseits gehen.
Stadion auch hatte, dass man das Tor eigentlich wegen Abseits hätte zurücknehmen müssen. Also Zolle steht da für mich völlig klar in der Sichtachse vom Nürnberger Torwart Klaus. Und ja, also da, ich denke schon, dass Fortuna da ein bisschen Glück gehabt hat. Also wenn ich die Regel richtig verstehe, dann ja. Hätte da zumindest der VAR eigentlich nochmal eingreifen müssen oder eingreifen können. Es ist aber halt nicht passiert, was mich schon im Stadion irgendwie überrascht hat, aber nach Ansicht der Fernsehbilder ehrlicherweise noch mehr.
Das Schöne an dem VAR, Lou, ist ja, dass man, selbst wenn man die Regeln richtig versteht, dann versteht man die Auslegung ja trotzdem nicht. Also das kann man ja festhalten. Also das ja, bringt dir nichts, dass du die Regel verstehst.
Geachtet.
Das heißt, nee, ja.
Ja, also es kann natürlich auch einfach sein, dass das an dem Tag halt nicht in die Linie gepasst hat, das Tor ja zurückzunehmen. Das weiß man natürlich
ich
immer nicht
die
so
Linie
genau.
Sehr gemocht. Die Schiedsrichterlinie fand ich super. Naja.
Ja, und damit ist der Drops gelutscht, ne? Weil kein VAR eingreift, ist das Ding durch.
Ich habe dann irgendwann auch auf die Konferenz umgeschaltet, um zu gucken, was im parallel laufenden Spiel in Hamburg passiert. Ja, wie bewertet man das jetzt eigentlich? Aber wir können auch noch mal weiter über das Nürnberg-Spiel sprechen,
ja,
wenn
ja,
ihr
ich
noch
möchte,
was zu sagen habt.
Ich möchte noch hervorheben, dass wir hatten ja eben schon die guten Einschussmöglichkeiten von Gavory genannt, dass die zweite da sehr schön per Hacke von Schinter vorbereitet wird. Das war
ja, das
sehr
ist irgendwie
schön.
Auch das eine Ding ist das, wo dann halt irgendwie auch da ferner noch danach noch diese riesige Einschussmöglichkeit hat und dann irgendwie aus kürzester Distanz
ja
so noch irgendwie den Ball nicht aufs Tor bekommt. Es wäre schon irgendwie auch schön, wenn der halt irgendwie, ach keine Ahnung, irgendwie wäre es ja schon auch nett gewesen.
Ja,
weil
auf jeden Fall.
So
irgendwie so diese Option zu haben, dass man irgendwie mit entweder Mustafa oder da ferner halt noch irgendwie einen Stürmer hätte, den man auch mal irgendwie relativ guten Gewissens vielleicht noch mal einwechseln kann. Also gerade wenn ich mir auch die Relegationsspiele vorstelle, die wir ja wahrscheinlich spielen werden, um demnächst noch mal ein bisschen vorzugreifen wieder. Da wir sind auf der Stürmerposition halt schon sehr dünn besetzt, ne? Und das macht mir wirklich Sorgen. Und ich glaube, wenn sich da wenigstens einer der beiden mal irgendwie so ein kleines Erfolgserlebnis jetzt irgendwie nochmal zum Ende der Saison abholen würde, würde das, glaube ich, dem Stürmer selbst und auch uns als Fans irgendwie ganz, ganz gut tun, dass man da einfach noch zumindest einfach so eine Vorstellung hätte, dass jemand von denen irgendwie auch mal das Tor treffen kann. Weil irgendwie gerade sehe ich das halt wirklich einfach so gar nicht.
Kann gerne nächste Woche damit anfangen.
Absolut.
Richtig. Aber es gibt ja genug andere Torschützen. Also da sind wir ja auch durchaus jetzt nicht die Mannschaft, die auf zwei Torschützen, die jetzt zweistellig sind, zu reduzieren sind.
Ja, aber es ist schon nochmal ein anderes Niveau, auf das wir da treffen werden. Ne? Also
darüber sprechen wir dann, wenn wir die Vorschau auf die Relegation machen, je nachdem, wer es da wird. Ne?
Eben. Und Tim, auch das, was das wird ja auch immer so geschrieben und auch in der Zeit, in der Vincent Vermeil nicht getroffen hat, so sein Wert für die Mannschaft. Und ich meine, wie viele Ecken hat er jetzt wieder rausgeköpft bei dem Spiel? Und wie viele Duelle gewonnen, wie viele Bälle weitergeleitet? Und man muss ja wirklich leider sagen, das gelingt ja da ferner und Mustafa wirklich nicht in den Auftritten, die sie bisher hingelegt haben.
Das stimmt.
So.
Ja, vielleicht
oder
sollten
nur
wir das
sehr vereinzeln. Ne? Deswegen ist es wirklich ein Qualitätsunterschied, würde ich gerade schon auch so sehen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Aber vielleicht sollten wir das
Sonne
Feld des Relegationsbeeren nicht verteilen, bevor er erlegt ist.
Nee, auf keinen Fall. Also da
denn
können wir
noch sind es nur 4 Punkte Vorsprung.
Ja. Aber wen wir auf jeden Fall brauchen für alle Spiele ist Ao Tanaka, der die meisten Ballberührungen hatte und die meisten Pässe und damit eine die drittbeste Passquote, weil Gavory nämlich sich eine 100%ige Passquote geleistet hat und Jamil Siebert 55,5. Ach, ich habe auch noch Zimmermann über. Nur die viertbeste Passquote, aber bei so viel gespielten Pässen darf das mal passieren. 93% angekommene Pässe
über
von
70
70.
Pässe gespielt,
Alter.
Der nächste hat irgendwie 60 oder so, das ist schon krass.
was der da wieder wirklich abgeleistet hat. Ey. Also ich finde, man konnte halt gerade auch in der ersten Halbzeit, also konnte man wirklich bis zu unserem Platz halt diese Aura von Ao Tanaka halt spüren. Ja, so. Und konnte das auch wirklich nochmal irgendwie tief in sich aufsaugen, weil man ja auch wirklich wusste, okay, das werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besonders häufig halt irgendwie sehen. Das wird wahrscheinlich in diesem Monat das letzte Mal sein, dass wir Ao Tanaka nochmal für die Fortuna Fußball spielen sehen. Ja, umso schöner, dass das irgendwie auch nochmal mit ja, so einem Sieg und so einer Leistung gewürdigt wurde.
Ich habe so ein bisschen bei dir im Hintergrund, Lou, hört man so Holz knarzen und ich stelle mir vor, wie du quasi in einem Schaukelstuhl da sitzt, ja, und nochmal darüber sinnierst, wie Ao Tanaka auf dich gewirkt hat am Wochenende. Das finde ich sehr schön, eine Vorstellung. Ich hoffe, sie stimmt.
Ja, stimmt leider nicht. Das liegt ja an der Aufnahmesituation, dass ab und an mal vielleicht ein bisschen Holz knarzt. Ich werde versuchen, das zu unterbinden.
Ja, solange es ein Schaukelstuhl ist, ist das okay, würde ich sagen.
Interessanterweise steht direkt hinter mir ein Schaukelstuhl, aber da sitzt niemand.
Vielleicht kannst du ja dann für die Gegnervorschau in den Schaukelstuhl wechseln.
Aber bitte nicht mit so einem Glas Whisky, sondern mit so einem kleinen Glas Flachmann Chantre in der Hand. Das fände ich dann irgendwie nett.
Als der Moment, ich werfe mir eben meinen beigen Kaschmir-Pullover über die Schultern. wollen wir denn, bevor wir die Gegnervorschau machen, noch kurz drüber reden, wie wir gerade die Tabellensituation bewerten, wie wir die Ergebnisse der Konkurrenz so bewerten, oder wollen wir das danach machen?
Ja, wie war denn eure Perspektive auf das Hamburg-Spiel? Also war es eher so von wegen, okay, wir sind an St. Pauli, bleiben wir dran? Oder war es eher, ich hätte lieber den Relegationsplatz sicher gehabt, unentschieden oder Sieg St. Pauli wäre mir lieber gewesen? Wie bewertet ihr das Ergebnis des HSV? Ja,
also, ich sag mal so.
Okay, Tim zuerst.
Vor dem ganzen VfL Osnabrück-Chaos, was da ja auch noch diese Woche war, dass das Spiel da ja jetzt auch am Millerntor gespielt wird, habe ich das so bewertet, dass St. Pauli sowieso auf kurz oder lang einfach durch sein wird, weil die ja jetzt gegen den VfL Osnabrück ran müssen. Jetzt stellt sich das natürlich anders dar, wo sich der VfL Osnabrück am Dienstag schon mal im Millerntor warm spielen darf und sich schon mal gewöhnen kann, zwar ohne Gästefans und Heimfans, wieder der Rasen so beschaffen ist, wie die genauen Maße sind. Und jetzt könnte das natürlich nochmal eng werden. Nein, Spaß beiseite. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass damit jetzt die Relegation schon gesichert wäre, weil ich glaube, dass St. Pauli durch ist. Die werden natürlich zu Hause gegen Osnabrück gewinnen, das sehe ich so. Aber, sagt niemals nie. Und das zweite Aber ist, wenn dann das Spiel in Kiel angepfiffen wird, kann es ja genauso sein, dass man die Relegation schon fix hat, weil der HSV ja schon am Abend vorher ran muss und für mich auch noch nicht sicher in Paderborn gewonnen hat.
Ja, Paderborn ist aber auch irgendwie so die absolute Inkarnation einer Sommerfußballmannschaft. Also allein, dass die sich halt, also ich war ja wirklich dann auch schon heute wirklich extrem amüsiert. Die haben sich, glaube ich, in der ersten Viertelstunde 3 Tore einschenken lassen. Und danach hat man es dann halt so ein bisschen auslaufen lassen von beiden Mannschaften. Haben ja, glaube ich, auch gegen Hannover gespielt. Das ist die andere Sommerfußballmannschaft. Die spielen ja am letzten Spieltag noch gegen Kiel. Also ich glaube, wir haben da wirklich relativ wenig zu erwarten von diesen beiden Mannschaften. Die sind wirklich, glaube ich, schon in der Sommerpause. Mehr oder weniger. Würde mich halt wirklich gar nicht überraschen. Und ja, also ich muss sagen, bei mir war es, glaube ich, ein bisschen anders teilweise. Ich bin in den Freitagabend reingegangen und habe mir gewünscht, dass der HSV gegen St. Pauli gewinnt. Einfach, weil ich irgendwie noch alles auf diese Karte direkter Aufstieg setzen wollte. Und habe dann eigentlich erst mit habe aber irgendwie nicht so richtig fest damit gerechnet, auch wenn ich das, glaube ich, sogar getippt habe. Aber ich habe so richtig fest dann halt doch nicht damit gerechnet und habe dann irgendwie erst, glaube ich, so beim Verlassen des Stadions gemerkt, dass ich gedacht habe, ja, kacke, dann haben wir jetzt die Relegation noch gar nicht sicher. Gegen Kiel wird jetzt echt ein schweres Spiel. Dann müssen wir wirklich am letzten Spieltag halt gegen Magdeburg gewinnen. Für die geht es vielleicht irgendwie auch noch um was. Und wenn es für die halt nicht mehr um alles geht, spielen die vielleicht halt irgendwie auch befreit auf. Wie auch immer, also ich habe wirklich eigentlich erst so mit dem Verlassen des Stadions so eine erste Enttäuschung halt irgendwie in mir gespürt. Und ja, weiß irgendwie ehrlich gesagt noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen sollte. Wollte mich damit dann eigentlich erst beschäftigen, nachdem ich das Ergebnis des Kiel-Spiels heute kannte, und das kenne ich jetzt. Und ja, jetzt stehen wir halt irgendwie, glaube ich, alle so ein bisschen indifferent irgendwie da.
Ja, also ich war schon nach diesem direkt am Freitagabend, fand ich, glaube ich, das Ergebnis auch erstmal gut so, beide, weil ich auch einfach Fortuna so überragend fand über weite Strecken. Ich dachte, okay, dann kann man auf jeden Fall auch Kiel schlagen und so. Was ich aber nicht auf dem Schirm hatte, war dieses Restprogramm von St. Pauli, das ja jetzt Osnabrück und Wien Wiesbaden sind. Wobei ja auch Kiel fast über Wien Wiesbaden gestolpert wäre. Vielleicht ist Kiel auch einfach in einer sehr, sehr schlechten Verfassung. Wir werden es nächste Woche sehen. Aber ja, genau. Dass dann im kleinen Nordderby Hannover, Kiel, man jetzt nicht unbedingt damit rechnen muss, dass Hannover nochmal richtig Bock hat, sich den Scheiß anzutun, ist auch realistisch. Aber es ist noch alles drin. Keine Ahnung, wir
Und
können auch noch Meister werden.
Hannover hat auch nur zwei Heimspiele in der Saison bisher verloren. Weniger hat nur der FC St. Pauli zu Hause verloren.
Ja gut, aber Kiel muss ja im Moment, die müssen ja, also dürfen auch nicht unentschieden spielen, oder?
Doch,
Oder bin ich falsch?
wenn sie da
Irre?
unentschieden spielen, dann kann Fortuna aus eigener Kraft vorbeiziehen.
Ja, hast du recht.
Aber auf der anderen Seite ist Kiel die auswärtsstärkste Mannschaft. Also man nimmt immer die Statistiken, die man will, und die sind jetzt eh
Die man
alle
braucht, genau.
wertlos im Saisonendspurt. Diese ganzen Rechenspiele machen ja auch nur Sinn, wenn man jetzt in Kiel gewinnt, und das wird schon schwer genug.
Ja. Ja, und auf Relegation habe ich auch gar keinen Bock einfach. Finde ich ganz schlimm.
Ich glaube, das hatten wir letzte Woche und vorletzte Woche auch schon.
Ja, aber vielleicht ist das wie bei dem, wer war das? Kato, wenn man es immer wieder wiederholt, um dem Nachdruck zu verleihen, dass Karthago zerstört werden muss. Das ist vielleicht der VAR und die Relegation, die Sachen, die erstmal weg sollten.
Ja, vielleicht bringt es ja wirklich was, sich mit diesem schönen Bonmot von Jan mit dem Relegationsbär dem Ganzen halt irgendwie über eine andere Seite zu nähern. Ja. Ich glaube, über eventuelle Relegation oder nicht, können wir mit Sicherheit nächste und übernächste Woche nochmal ein bisschen sprechen. Wir sind jetzt wahrscheinlich ganz gut damit beraten, uns halt eher auf das nächste Auswärtsspiel erstmal zu konzentrieren. Da geht es gegen Holstein Kiel. Das wird, wie schon erwähnt, natürlich sehr, sehr schwer. Die sind nach dem mühevollen 1:0 heute bei Wien Wiesbaden wieder Erster, haben damit von den letzten 7 Spielen 6-mal zu 0 gewonnen. Und würden also demzufolge selbst mit einem Unentschieden am nächsten Samstagabend gegen die Fortuna aufsteigen. Und das gilt es natürlich zu verhindern. Zu erwarten sind die Kieler da in ihrem üblichen 3-4-1-2-System, mit dem sie eigentlich mehr oder weniger seit dem ersten Spieltag immer agieren. Man hat eigentlich eine ähnliche Herangehensweise wie die Fortuna. Man kann schon auch durchaus mal aus der Tiefe agieren und umschalten, aber insgesamt ist der Fokus schon ja, eher ein Ballbesitzspiel, wo man wirklich interessanterweise, das ist vielleicht ein bisschen parallel zu Pauli, sehr, sehr lange in der eigenen Hälfte aufbaut, bis man die Gelegenheit zum Durchspielen erkennt. Also sie sind da ganz, ganz geduldig und machen dabei vor allen Dingen keine Fehler oder sehr, sehr wenig Fehler und sind deswegen halt eben auch so erfolgreich. Man schlägt fast die wenigsten Flanken der Liga, ist da, glaube ich, auf Platz 16, was auch ein bisschen am Spielermaterial liegt, weil man einfach nicht so die richtigen Brecher halt vorne drin hat, sondern vor allen Dingen sehr, sehr viele wendige, vielseitige Spieler, die auch immer mal wieder die Positionen tauschen können, auf diesen drei offensiven Positionen. Und ja, ist vor allen Dingen halt eben dadurch über Steckpässe erfolgreich oder dadurch, dass man halt eben auf die Flügel rausspielt, dann wieder in den Rückraum und so weiter. Ja, das große Geheimnis sozusagen ist einfach, und das haben wir, glaube ich, auch im Hinspiel schon gesehen, dass eben die Abläufe, die Kiel hat, einfach auf einem sehr, sehr hohen Niveau einfach passen, dass da ein Rädchen ins andere greift. Und dass man eben unglaublich fit ist. Deswegen ist man noch in der Lage, ja, halt solche Spiele wie auch heute gegen Wiesbaden dann einfach in der zweiten Halbzeit zu gewinnen. Auch wenn insgesamt halt irgendwie nicht so viel geht, einfach weil man am Ende halt ein bisschen fitter ist. Man ist unter den Top 3 bei den intensiven Läufen, man ist unter den Top 3 bei den Sprints in der Liga und ja, bekommt damit halt einfach auch immer wieder die wichtigen Räume geschlossen. Wenn nichts geht, auch das geht, galt heute mal wieder in Wiesbaden, dann kann man es immer mal wieder schaffen, über Standards zum Erfolg zu kommen. Das ist eine große Stärke von Kiel. Gerade die Freistöße, die Ecken, da können einfach auch immer wieder Tore entstehen, da können Chancen entstehen. Da ist man auch im absoluten Top-Bereich der Liga mit dabei. Ja, Kiel wird letztendlich auch mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen können. Es fehlen eigentlich nur zwei wirklich wichtige Spieler gerade. Bei Finn Porat ist man schon sicher, dass das die Verletzung des Saison aus bedeutet. Steven Skripski laboriert auch in der Verletzung und wird wahrscheinlich nicht spielen können, ist aber noch nicht ganz sicher. Aber sonst trifft man halt eben auf eine trotzdem extrem eingespielte Mannschaft mit einer unglaublich starken Doppelsechs mit Luis Holtby. Der spielt wie, als wäre es 2012, mit dem Kapitän Philipp Sander, der nächste Saison auf jeden Fall in der Bundesliga spielen wird. Da ist der Wechsel nach Mönchengladbach schon bekannt gegeben worden. Im Sturm.
Lou, bitte? Mönchengladbach ist auch noch in der Verlosung für Relegation. Also ja, so sicher ist das.
Ja, ja, richtig. Oh mein Gott. Ja, ja, gut. Okay. Das unter Vorbehalt. Gab es das nicht letztes Jahr auch schon? Genau. Das ist auch mit einem Kieler Spieler, mit Fabian Rehse. Der hat ja auch, ist ja auch in die Bundesliga zu Hertha gewechselt. Findet sich jetzt im schnöden Zweitliga-Mittelfeld wieder. Ja, im Sturm oder auch beziehungsweise auf dieser Zehnerposition und in beiden Sturmpositionen kann man mehr oder weniger sicher mit Jan Fiete abrechnen, mit Schuto Machino und mit einem sehr interessanten Spieler, mit Alexander Bernhardsson. Den hat man im Winter, weil man halt auch noch Bedarf gesehen hat, auf der Stürmerposition aus Schweden verpflichtet. Und ja, dann irgendwie auch durchaus mal der ganzen Liga gezeigt, dass man durchaus halt noch richtige Steals halt im Winter machen kann. Es gibt, glaube ich, durchaus einige Experten, die sagen, dass das der beste Stürmer der Liga mittlerweile sein könnte. Also gar nicht, weil er so viele, weil er halt so unglaublich viele Tore macht, aber weil er halt so viel für die Mannschaft arbeitet, weil er halt einfach perfekt in dieses System reinpasst, weil er so viele Chancen halt eben auch vorbereiten kann, Tore vorbereitet. Also das ist auf jeden Fall auch jemand, auf den man mal achten kann. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und ja, ich glaube, insgesamt wird es einfach ganz egal, ja, wie es halt letztendlich sich, wie sich Marcel Raab personell entscheiden wird, eine super schwere Aufgabe für die Fortuna und vielleicht auch einfach derart schwer, dass man Kiel auch mit einer kleinen Überraschung treffen müsste. Und da wäre meine erste kleine Idee, die ich euch mal vorschlagen würde, sollte man vielleicht auch mitunter wegen der Formschwäche, die Felix Klaus gerade hat, einfach auf die komplett selbe Startelf setzen wie beim letzten Mal und hoffen, Kiel mit dieser Asymmetrie, mit diesem nach innen ziehen von Appelkamp, mit dem Engmachen von Räumen im rechten Halbraum, im Zehnerraum, da sollte man Kiel da vielleicht ein bisschen mit überraschen. Ist das vielleicht was, womit man halt irgendwie was reißen kann? Was denkt ihr?
Es geht ja nicht nur um die taktische Überlegung, die da natürlich auch noch mit reinspielt, aber wenn man nach Form aufstellt, was glaube ich in solchen Spielen nicht schlecht ist, dann hat man da eine klare Antwort, weil Felix Klaus nicht in der besten Form ist und Schinter schon eher gut aufspielt. Wir haben ihn jetzt gar nicht so hervorgehoben mit seinen 6 Torschussvorlagen, glaube ich, jetzt im Spiel gegen Nürnberg und so. Also das ist schon ziemlich gut. Also ich glaube, da kann man über beides nachdenken. Ne? Also welch ist in solchen Spielen einfach, wo es um 90 Minuten darum geht, das Spiel irgendwie zu gewinnen, Form eine Frage. Und dann spielen natürlich taktische Dinge, die du jetzt angesprochen hast, auch einen eventuellen Plus dafür.
Spannend. Aber wäre das dann nicht die Seite, auf der Tom Rothe spielt, der, glaube ich, ziemlich stark ist?
Exakt.
Ist halt die Frage, wenn Schinter immer Richtung Zentrum sich orientiert, dann müsste man halt Rothe ja im Verbund irgendwie da einbremsen. Das kann funktionieren, aber also dass das jetzt so gut geklappt hat gegen Nürnberg, das rechne ich halt auch zum Teil Nürnberg an. Und auch immer, ich glaube auf der letzten PK jetzt vor Nürnberg war das, wo nochmal irgendein Journalist gefragt hatte, zu der Aufstellung natürlich, weil Felix Klaus gefehlt hat, wer denn da jetzt in Frage kommt und so weiter und so fort. Und da hat auch Thun nochmal ganz ausführlich gesagt, dass er ja die Spieler einfach deutlich häufiger sieht als wir. Und von daher, ja, wenn die Trainingseindrücke von Felix Klaus so sind, dass er eigentlich es nochmal allen beweisen will, dann kann man auch Felix Klaus aufstellen. Also ganz im Ernst, ich bin kein Kibitz und da überlasse ich dann die Expertise doch den Kibitzen, ob man Felix Klaus von Anfang an bringen sollte. Ich würde ihm nochmal eine Chance geben, wenn er gut trainiert.
Ich würde nochmal dazu fragen, Lou, weil du gesagt hast, die haben nicht die Brecher vorne drin. Wie sieht es denn hintenrum aus mit den Brechern? Weil eine Sache muss man ja schon sagen, das Flügelspiel war ja schon eingeschränkt. Also Emma hat vor allem ja auf dieser Linksverteidigerposition auch wenig nach vorne gemacht, war auch generell weniger im Spiel. Über rechts war dann ein bisschen mehr. Ich glaube, das war dann auch in der Zeit, in der Gaborie auf dem anderen Flügel hoch und runter laufen konnte und machen konnte, was er wollte. Aber wenn man wieder ein bisschen mehr über die Flügel kommen möchte und sich an die Linie durchkombinieren möchte, um dann in den Rückraum von der Grundlinie auszuspielen oder Flanken zu schlagen, dann würde es durchaus auch Sinn machen, diese Zimbo-Klaus-Kombi wieder aufs Feld zu bringen.
Also mir geht es jetzt darum, ob man im Mittelfeld, also ob man in der Innenverteidigung große und stämmige Spieler hat oder.
Ja, genau, wie das so läuft mit Flanken.
Ja, da würde ich mir relativ wenig Hoffnung machen. Also es ist auch ganz interessant, also kann man vielleicht dann doch nochmal erwähnen, also einer der Spieler, die Kiel auch lange getragen haben in der Verteidigung, fällt dann ehrlicherweise doch auch aus. Also das ist nur schon sehr viel länger bekannt, deswegen ist mir das ein bisschen durchgerutscht. Das ist Colin Kleine-Bekel, den man, glaube ich, vor der Saison aus Dortmund, von der zweiten Mannschaft von Dortmund geholt, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Also im Fall auch jemand, den man aus der Regionalliga verpflichtet hat, der sofort einer der besten Innenverteidiger der Liga gewesen ist. Der fällt halt nur schon sehr, sehr lange aus. Deswegen hat man jetzt unter anderem Marco Ivesic und Patrick Erras, die eigentlich ihre Heimat eher im defensiven Mittelfeld haben, halt zurückgezogen. Und die machen ihre Sache sehr gut. Also wirklich sehr gut. Beide über 1,90, beide 95 bzw. 91 Kilo schwer. Also die Brecher, und zwar leider auch die fehlerlosen Brecher in der Innenverteidigung, hast du da sehr wohl. Also das hat schon auch seinen Grund, dass Kiel eben so wenig Gegentore kassiert und gerade eben auch in den letzten Spielen so wenig Gegentore kassiert hat.
Ja, die sind halt schon sehr gut, ne?
Yep.
Kann man nicht anders sagen. Hat man ja auch im Hinspiel schon gesehen. Leider haben sie nicht mehr nachgelassen.
Ja. Vielleicht nochmal den Friedhelm anrufen, wie das geht.
Das geht, ja.
Muss man ihn. Oh. Der geht bestimmt dran, wenn du anrufst.
Ja.
Glaube ich auch.
Wenn du sagst, dass du von der Presse bist, auf jeden Fall.
Ich habe noch eine andere Frage an euch und da würde mich wirklich eure Meinung interessieren. Und zwar, ich rede da, glaube ich, auch seit, ja, also seit ein paar Wochen jede Folge einmal ganz kurz drüber. Und jetzt ist es wirklich akut, weil es jetzt darum geht, dass man sich wirklich Gedanken dran machen muss. Und zwar Thema gelbe Karten. Es sind noch zwei Spieler dabei, die bei vier gelben Karten stehen. Das sind einmal Emma und das sind einmal Vincent Vermey. Ganz ehrlich, in der Relegation werden Nuancen entscheiden, wirklich Nuancen, falls man eine Chance hat, falls man nicht abgeschossen wird, was halt eben auch sein kann. Ne? Also es gibt ja auch die witzige Konstellation, dass nur mal angenommen, Union Berlin würde Relegation spielen, dann hat bei der letzten Relegation ein Champions League-Teilnehmer vom nächsten Jahr gespielt und würde bei dieser Relegation einen Champions League-Teilnehmer dieser Saison spielen. Das wäre schon irgendwie einigermaßen kurios. Also die Möglichkeit, dass man da einfach deutlich unterlegen ist, ist durchaus gegeben. Wenn man eine Chance hat, werden, wie gesagt, Nuancen entscheiden. Und ich sehe absolut kein Szenario, wie die Fortuna ein Spiel, also beziehungsweise eine Relegation ohne Vincent Vermey oder ohne Emma gewinnt. Bei Vermey ist es eigentlich noch krasser, weil einfach, auch wenn das in der Relegation klar ein Schwachpunkt wäre, weil Vermey weniger Qualität hat als ja, im Normalfall 8 oder 9 andere Feldspieler auf dem Platz. Trotzdem ist halt die Klasse von Vermey gegenüber seiner Konkurrenz, die wir im Sturm haben, nochmal viel, viel eklatanter. Also wenn man da ein Spiel auf Vermey verzichten müsste, sehe ich das sehr, sehr schwierig. Aber das Gleiche gilt eigentlich auch fast in gleicher Qualität für Emma, finde ich. Das heißt, wir müssen uns eigentlich jetzt Gedanken machen in dem Kiel-Spiel. Soll man sich da eine taktische gelbe Karte holen irgendwann? Wann macht man das? Oder nimmt man die Spieler vielleicht irgendwann raus? Wie macht man das Ganze? Also viel hängt, glaube ich, ehrlicherweise davon ab, wie spielt der HSV
Ja, genau, richtig.
am
Ja.
Freitag gegen Paderborn. Und dann muss man natürlich darauf achten, wie steht es gerade in dem Spiel,
Ja, genau.
wenn man zurückliegt, hoch, dann kann man das natürlich machen. Solange man halt noch eine Chance hat, dieses Spiel zu gewinnen, sollte man die Spieler halt auf jeden Fall irgendwie bis zum Ende durchspielen lassen. Sollte sich aber vielleicht, und das wäre eventuell sogar wirklich mein Vorschlag, sollte man das vielleicht trotzdem machen. Einfach weil die Wahrscheinlichkeit, dass Kiel halt am 34. Spieltag gewinnt, so hoch ist, dass man das eigentlich
Nein,
nicht riskieren sollte.
ist es nicht. Die hätten heute fast nicht gewonnen. Hannover ist zu Hause nicht schlecht. Die letzten Spieltage haben immer irgendwas Spezielles, sind
Ja, und
immer, also ich sag mal, wenn es irgendwie rechnerisch möglich sein sollte, am 34. Spieltag noch an Kiel vorbeizuziehen, dann braucht man da Vincent Vermey, Punkt.
du musst überlegen, vergesst meinen absoluten Lieblingsverein, Wien Wiesbaden nicht. Ja, die ja noch gegen St. Pauli spielen. Das geht ja auch noch.
Spielen, ja.
Ja, aber ich finde, das ist ein guter Punkt, auf den man jetzt einfach achten muss. Das ist eine situative Sache, über die man nachdenken kann. Wir müssen jetzt, glaube ich, nicht jedes Szenario für diese gelbe Karte durchspielen. Ich würde sagen, es kann Sinn machen, wenn man, ne, wie der HSV am Freitag spielt und wie es dann halt über dem Kiel-Spiel aussehen, dass Emma Ejuor oder Vincent Vermey halt in der 89. Minute halt mal den Ball in die Hand nehmen, ja, und sich eine gelbe Karte abholen oder halt ein taktisches Foul ziehen oder so,
Trikot
wenn
zum
halt
Pfand.
Luis Holtby dann doch noch versucht, den 3:1-Anschlusstreffer zu machen. Ja, ich finde es gut, dass du darauf hingewiesen hast, dass man das nochmal im Hinterkopf haben kann, weil das sicherlich nicht unwichtig ist. Und ich bin da auch ganz bei dir. Das wäre schwierig, wenn die quasi am 34. Spieltag dann die 5. gelbe Karte bekommen oder, ne? Aber hier, das ist der Relegationsbär, ne? Das Fell sollte man eben noch nicht verteilen.
Ja, nach dieser wunderbaren Ankündigung, dass wir erstmal die nächste Woche abwarten, bevor wir das Fell verteilen können, können wir euch dann auch in diese Woche entlassen. Ich hoffe, ihr gehört zu den Glücklichen, die eine der wenigen Karten in Kiel ergattert haben. Wir gehörten nicht dazu.
Ich frage mich ja gerade, warum bei Kicker
der Algorithmus mir als Werbung Nachtsichtgeräte anzeigt. Aber vielleicht, damit ich einen Relegationsbären finden kann, besser. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Nacht und eine gute Woche.
Ja, gute Nacht. Bis dann.
Ciao.
Ciao. Ciao.